Oft konnte ich die Leute reden hören, bevor ein Wort über ihre Lippen gekommen war. Die Töne waren im Licht eng verwandt. Sie lagen weder innerhalb noch außerhalb von mir. Sie gingen durch mich hindurch. Die Leute ahnten nie, dass ich in ihrer Stimme wie in einem Buch lesen konnte. Unsere Gelüste, unsere Launen, unsere heimlichen Laster und selbst unsere sorgsamst gehüteten Gedanken übertragen sich auf den Klang unserer Stimme, werden offenbar in ihrer Modulation, in ihrem Rhythmus.
Das ist doch dieser Franzose, der im Widerstand war, ne?
Liegen drei oder vier Töne zu nah beisammen, dann heißt das Zorn, selbst wenn man im Sprechenden nichts davon ansieht. Auch die Heuchler kann man auf der Stelle ertappen. Ihre Stimme ist gedehnt und weist leichte, aber abrupte Abstände zwischen den Tönen auf, als ob sie beschlossen hätten, ihre Stimme niemals freie Bahn zu lassen. Menschen vor mir zu haben, sie dazu zu bringen, dass sie Dinge sagten, die sie gewöhnlich nicht sagten, weil sie zu tief in ihrer Seele lagen, plötzlich den Klang des Vertrauens zu hören, das erfüllte mich mit einer Gewissheit, die der Liebe nahe kam. Das zog um mich einen Kreis magischen Schutzes. Mir würde kein Leid zustoßen. Ich war unfehlbar geworden. Ich war unverwundbar geworden.
Die Geschichte ist interessant. Ich fand sie relativ anstrengend und sehr pathetisch.
Richtungswechsel. Über die Facetten der Wahrnehmung. Von Elke Pressler.
In meiner Erinnerung beginnt die Geschichte immer wie ein Märchen. Es war einmal ein kleiner Junge, der lebte zwischen den zwei Weltkriegen in Paris. Dieser kleine Junge war ich, Jacques Le Seron. Und wenn ich heute, von der Mitte des Lebens mit 35 Jahren, auf ihn zurückblicke, bin ich sehr verwundert. Geboren wurde ich 1924 am 19. September auf dem Montmartre, zwischen Place Blanche und Moulin Rouge. Meine Eltern waren für mich vollkommen. Mein Vater, von Beruf Chemieingenieur, war ebenso intelligent wie gütig. Meine Mutter, die Physik und Biologie studiert hatte, war ganz Aufopferung und Verständnis. Meine Eltern, das war Schutz, Vertrauen, Wärme. Wenn ich an meine Kindheit denke, spüre ich noch heute das Gefühl der Wärme über mir, hinter mir. Um mich. Mein Bewegungsdrang war unbändig. Ich lief zwischen Gefahren und Schrecknissen hindurch, wie Licht durch einen Spiegel dringt. Das ist es, was ich als Glück meiner Kindheit bezeichne. Diese magische Rüstung, die, ist sie einem erst einmal umgelegt, Schutz gewährt für das ganze Leben. Sieben Jahre lang sprang ich, rannte ich, lief ich durch die Alleen des Champs de Mars. Doch da war das Licht. Das Licht übte auf mich einen geradezu faszinierenden Zauber aus. Für mich war die Sonne hoch oben am Mittagshimmel, dieser Fleck im Raum, uninteressant. Ich suchte sie an anderen Orten, im Flimmern ihrer Strahlen, im Echo, das wir gewöhnlich nur den Tönen zugestehen, das aber dem Licht gleichermaßen eigen ist. Das Licht gebar neues Licht, lief von einem Stückchen Mauer zur Wolke hinauf, drang in mich ein, wurde ich. Farben, Formen, selbst Gegenstände, auch die schwersten, sie alle hatten die gleiche Schwingung. Und jedes Mal, wenn ich heute den Dingen, die mich umgeben, mit liebevoller Aufmerksamkeit lausche, finde ich diese Schwingung wieder. Dann kam der 3. Mai 1931. Gegen 10 Uhr sprang ich wie alle Mitschüler auf, um in den Schulhof hinauszustürmen. Im Gedränge um die Türe holte mich ein Junge, der es wohl eiliger hatte, ein und rempelte mich versehentlich von hinten an. Ich strauchelte und fiel gegen eine der scharfen Kanten des Lehrerpults. Wegen der Kurzsichtigkeit, die man bei mir festgestellt hatte, trug ich zu jener Zeit eine Brille aus unzerbrechlichen Gläsern. Eben diese Vorsichtsmaßnahme wurde mir zum Verhängnis. Die Gläser zerbrachen tatsächlich nicht, aber der Stoß war so heftig, dass ein Brillenarm tief in das rechte Auge eindrang und es herausriss. Ich verlor das Bewusstsein. Später erfuhr ich, dass der Arzt erklärte, das rechte Auge sei verloren und auch das linke Auge. Auf alle Fälle sei die Retina an mehreren Stellen zerrissen. Am nächsten Morgen wurde ich mit Erfolg operiert. Ich war endgültig blind. Jeden Tag danke ich dem Himmel dafür, dass er mich schon als Kind, im Alter von nicht ganz 8 Jahren, blind werden ließ. Das mag provozierend klingen, aber ein Kind ist bereit, das Leben anzunehmen, so wie es ist. Ja zu sagen zu allem, was geschieht. Und aus diesem Ja können ganz große physische Wunder entstehen. Ein 8-Jähriger kennt keinen Groll und keine Bitterkeit.
Ich glaube nicht, dass das stimmt.
Er kann zwar das Gefühl haben, ungerecht behandelt worden zu sein, doch nur, wenn ihm die Ungerechtigkeit von Seiten der Menschen geschieht. Die Ereignisse sind für ihn Zeichen Gottes. Ich weiß von diesen einfachen Dingen und weiß, dass ich seit dem Tag, an dem ich blind wurde, niemals unglücklich gewesen bin.
Die Bitterkeit gab es natürlich schon.
Als Johann König den Unfall erleidet, habe er zu seinem Vater gesagt, wenn er blind werde, bringe er sich um.
Ich hatte ja einen Alltag, aus dem ich rausgerissen war. Ich hatte einen Freundeskreis und ich ging mit einem Mädchen und ich war irgendwie präpubertär.
Heute ist Johann König Anfang 30.
Ich habe mit 11 Jahren mit Knallkörpern gespielt, beziehungsweise das war, um genau zu sein, Startschusspistolen für Sportwettkämpfe. Und die Patronen sind Styroporhülsen gewesen und in den Styroporhülsen waren diese kleinen Pfefferkorn großen Schwarzpulvergemische und die habe ich aufgebrochen und zusammengesammelt in der Anglerbleidose und dann ist das in meiner Hand, während ich das, ich weiß nicht warum, weil ich es gedreht habe oder weil es warm geworden ist, ist es explodiert und dann sind die Splitter von dieser Anglerbleidose, die aus Hartplastik war, in meine Augen geflogen. Und haben meine Netzhaut zerstört und auch die Hornhaut durchschnitten.
Er sei, sagt Johann König, mittlerweile wahrscheinlich hochgradig sehbehindert.
Aber war damals vermutlich zumindest nach gesetzlichen Bestimmungen blind. Das innere Sehen oder die innere Wahrnehmung war eher so, dass ich dann erstmal quasi in so einer Schockstarre war.
Ich fühlte eine unsagbare Erleichterung, dass ich lachen musste. Ich sah von einer Stelle, die ich nicht kannte, eine Ausstrahlung ausgehen oder genauer, ein Licht. Das Licht. Das Licht war da, das stand fest. Und diese Erfahrung war nicht die der Erinnerung. Ich sah es noch, obwohl ich blind war. Aber mein Standort hatte sich geändert. Ich war seinem Ursprung näher gekommen. Ich entdeckte das Licht und die Freude im gleichen Augenblick.
Mir wäre es lieber, es wäre nicht so. Ja? Also mir wäre es immer noch lieber, ich hätte keinen Unfall gehabt. Ich hätte da nicht durchgemusst. Aber es ist ja so, wie es ist. Und dann arrangiert man sich damit, wie es ist. Also es ist eher so ein Pragmatismus.
Ein Instinkt, ich möchte fast sagen, eine Hand, die sich auf mich legte, hat mich damals die Richtung wechseln lassen. Ich begann mehr aus der Nähe zu schauen, aber nicht an die Dinge ging ich näher heran, sondern an mich selbst. Anstatt mich hartnäckig an die Bewegung des Auges, das nach außen blickte, zu klammern, schaute ich nunmehr von innen auf mein Inneres. Ja, ich sah das Licht, obwohl ich blind war. Und ich sage das. Doch viele Jahre hindurch konnte ich nicht laut darüber sprechen. Ich erinnere mich, dass ich diese Erfahrung, die sich ständig in mir erneuerte, bis zu meinem 14. Lebensjahr einen besonderen Namen gab. Ich nannte sie mein Geheimnis. Und ich erzählte nur meinen engsten Freunden davon. Ich weiß nicht, ob sie mir glaubten. Für sie war es ein Traum, ein Zauber. Etwas wie Magie.
Also wie er das hier auch eben leicht pathetisch vielleicht beschreibt, dass man dann sich fragt, was mache ich denn jetzt damit?
Das Erstaunlichste war, dass es für mich keineswegs Magie war. Ich badete im Licht und die Blindheit brachte mir dieses Element plötzlich noch näher. Ich konnte fühlen, wie es heraufkam, sich ausbreitete, auf den Dingen ruhte, ihnen Form verlieh oder auch zurückwich und nachließ. Niemals jedoch gab es für mich ein Gegenteil des Lichts. Die Sehenden sprechen immer von der Nacht der Blindheit. Und das ist von ihrem Standpunkt aus ganz natürlich. Aber diese Nacht existiert nicht.
Also ich sehe, dass ich nicht sehe.
Zu keiner Stunde meines Lebens, weder im Bewusstsein noch selbst in meinen Träumen, riss die Kontinuität des Lichts ab. Auch die Farben, alle Farben des Prismas, bestanden weiterhin. Für mich, das Kind, das so gern zeichnete und malte, war das ein solch unerwartetes Fest, dass ich Stunden im Spiel mit den Farben zubrachte, und das konnte ich umso besser, als diese jetzt fügsamer waren. Die Farben waren aber nur ein Spiel, während das Licht für mich der Grund des Lebens war. Ich ließ es in mir emporsteigen wie Wasser in einem Brunnen, und ich freute mich ohne Ende.
Ich glaube, dass der einen Sehrest hatte. So wie er das beschreibt, man ist aber dann trotzdem blind.
Es war, als ob ich zum Leben das Licht ebenso brauchte wie die Luft. Ich machte die Probe. Ich hielt den Atem an. Ich presste die Augen fest zu. Ich stemmte mich gegen den Strom des Lichts. Doch ich war der Gefangene dieser Strahlen. Ich war zum Sehen verdammt. Mit 8 Jahren ging ich aus diesem Versuch mit neuem Mut hervor. Ich hatte das Gefühl, neu geboren worden zu sein. Ich hatte das Licht in mir, obwohl ich dafür nur ein Durchgangsort, ein Vorhof war. Ich hatte das sehende Auge in mir. Dennoch gab es Zeiten, in denen das Licht nachließ, ja fast verschwand. Das war immer dann der Fall, wenn ich Angst hatte. Die wahren Veränderungen hingen von meinem seelischen Zustand ab. Wenn ich traurig war, zornig oder ungeduldig, wurden alle Schattierungen dunkel und alle Formen undeutlich. Besondere Wirkung hatte Boshaftigkeit. Ich konnte es mir nicht leisten, missgünstig und gereizt zu sein, denn sofort legte sich eine Binde über meine Augen. Ich war gefesselt, geknebelt, außer Gefecht gesetzt. Ein großherziger Vorsatz, eine mutige Entscheidung aber schickten einen hellen Lichtstrahl. Was brauchte ich einen Moralkodex, wenn ich doch in mir ein solches Instrument besaß, das Rotlicht und Grünlicht gab? Ich wusste immer, wo man gehen durfte und wo nicht. Ich hatte nur auf das große Lichtsignal zu sehen, das mich lehrte, zu leben. Und nach lernte ich verstehen, dass Lieben sehen bedeutete, und Hassen Blindheit, Nacht war.
Ich glaube, wir sind einfach unterschiedliche Typen. Als der Unfall passierte, ich wusste irgendwie, das war ein großes Problem. Und ich wusste auch, ich habe ja gesehen, ein Meer an Farben, was unheimlich schön war, aber von dieser Wahrnehmungsbreite her, wie ein Regenbogen, aber noch viel dreidimensionaler. Aber es war klar, dass da irgendwas so massiv kaputt gegangen ist. Also mir ist es ja 93 gewesen und ich dann von einer Operation in die nächste kam.
Unsere Augen gehen immer über die Oberfläche der Dinge. Sie bedürfen nur einiger verstreuter Punkte und blitzartig füllen sie die Zwischenräume. Und niemals oder fast niemals prüfen sie die Dinge. Sie geben sich mit den Erscheinungen zufrieden und in diesen gleitet die Welt schimmernd dahin und verbirgt ihren wesentlichen Inhalt.
Ich hatte auch eine Hornhauttransplantation und dann wurde die abgestoßen und dann wurde es sukzessive schlechter und dann gab es wieder eine neue Operation, dann war es wieder besser und dann wurde es wieder schlechter. Und dann hatte ich wieder eine Operation und dann hielt das länger und dann war da auch wieder der Fall, dass das wieder abgestoßen wurde und dann konnte ich wieder sehr viel schlechter sehen. Ich habe in dem Unfall auch meine Pupille verloren und habe eine ganz starke Lichtempfindlichkeit und musste sozusagen die Wahrnehmung umdrehen, also weiße Schrift auf schwarzem Grund, um das Kontrast stärker erkennen zu können. Das ging viele Jahre oder geht immer noch viele, also ich bin sozusagen immer noch damit in Behandlung. Wäre mir dieser Unfall vor 25 Jahren passiert, dann hätte ich überhaupt gar keine Chance gehabt, irgendwas von meinem Augenlicht zu behalten. Man gewinnt was dazu, aber man verliert eben auch einen großen Teil. Das hat einfach auch viel mit Entscheidungen zu tun oder in welcher Rolle finde ich mich ein.
Ich muss Ihnen erzählen, woher ich gerade komme. Denn diese Episode ist so ziemlich das Sonderbarste, was mir altem Kunstkrämer in den 37 Jahren meiner Tätigkeit begegnet ist. Sie wissen wahrscheinlich selbst, wie es im Kunsthandel jetzt zugeht. Da wird es nun eine immer härtere Not, seine Rolle zu erfüllen und stets neue Waren herbeizuschaffen. Verzeihen Sie, dass ich für diese Dinge, die unser einem sonst Ehrfürchtiges bedeuteten, plötzlich Ware sage. Aber diese üble Rasse von neuen, oberflächlichen Reichen hat einen ja selbst daran gewöhnt.
Ich ging auf einer mit Bäumen gesäumten Straße und ich konnte auf jeden der Bäume zeigen, selbst wenn diese nicht in regelmäßigen Abständen gepflanzt waren. Ich wusste, ob sie ihre Äste trugen wie ein Körper seinen Kopf oder ob sie zu Dickicht verfilzt den Boden ringsumher bedeckten. Diese Art Wahrnehmung erschöpfte mich allerdings schnell. Ich musste die Bäume selbst ganz nah an mich herankommen lassen. Ich durfte nicht die geringste Absicht zwischen sie und mich stellen. Nicht neugierig sein, nicht ungeduldig, vor allem nicht stolz sein auf meine Fähigkeit. Dieser Zustand ist indes nichts anderes, als was man gewöhnlich Aufmerksamkeit nennt. Doch kann ich bezeugen, dass eine Aufmerksamkeit, die bis zu einem solchen Grade getrieben wird, nicht leicht fällt.
Was sich extrem verändert, ist die Bedeutung, die man der Wahrnehmung gibt. Und auch das Lesen lernt. Also wie, wenn ich wahrnehme, wenn ich jetzt was höre oder was rieche oder eben eine Nuance in der Stimme höre und so, wenn das eine wichtige Quelle für einen ist, dann kategorisiert man das intuitiv im Gehirn anders, als wenn dem nicht so ist. Und das lernt man aber, das schärft sich aber automatisch, dass da die Wahrnehmungsgenauigkeit eine andere sind. Aura trifft es ganz gut. Man merkt die Präsenz von Objekten oder so. Was mache ich denn jetzt damit? Entweder man ist das ewige Opfer und der ewige Geschwächte oder das wird zum Katalysator, dass man dann irgendwas trotzdem schafft. Also das ist ja dann eher eine Überwindung, etwas trotzdem zu machen. Also deswegen macht man es nicht, aber trotzdem vielleicht macht man es dann doch.
Hören Sie weiter. Gegen die penetrante Eindringlichkeit dieser plötzlich neureichen Kunstkaufwütigen hilft kein Widerstand. Da stieß ich plötzlich auf ein ganzes Bündel Briefe von unserem wohl ältesten Kunden. Die Korrespondenz reichte, wahrhaftig keine Übertreibung, auf beinahe 60 Jahre zurück. Er hatte schon von meinem Vater und Großvater gekauft. Seine Schriftstücke waren Kalligraphika. Säuberlich geschrieben, die Beträge mit dem Lineal und roter Tinte unterstrichen. Auch wiederholte er immer zweimal die Ziffer, um ja keinen Irrtum zu erwecken. Dies sowie die ausschließliche Verwendung von abgelösten Respektblättern und Sparkuverts deuteten auf die Kleinlichkeit und fanatische Sparwut eines rettungslosen Provinzlers.
Die Wahrnehmung verändert sich in dem Sinne, dass man Wahrnehmung anders gewichtet und man ist sehr viel, also zumindest was jetzt die Betrachtung von Kunst angeht, mit der ich mich ja dann relativ früh stark beschäftigt habe, sehr viel kritischer und sehr viel konzentrierter und aber auch sehr viel freier im Kopf, weil es mehr Möglichkeiten gibt, dadurch, dass die, die es gibt, nicht so eingeschränkt sind in der Wahrnehmung.
Er sei ja, sagt Johann König, in einem künstlerischen Umfeld aufgewachsen und habe Freunde gehabt, die Künstler waren. Anfangs habe er eigentlich gar nichts damit zu tun haben wollen, weil das eben so dominant gewesen sei zu Hause. Der Vater Kunstprofessor und Kurator, der Onkel mit seiner renommierten Kunstbuchhandelskette und seinem eigenen Verlag. Da habe er sich erst mal davon abkehren müssen.
Dann habe ich aber gemerkt, dass ich da irgendwie ein großes Interesse hatte und damit zu tun haben wollte und habe dann, also wo man vielleicht eine Parallele erahnen kann oder erkennen will von außen oder wie auch immer, ist schon dieses Gefühl dafür, mit wem man dann wie zusammenarbeitet. Und das hat, glaube ich, jetzt nach 10 Jahren kann man ja das grob irgendwie beurteilen, ganz gut funktioniert. Also auch sozusagen nicht nur die Einschätzung der künstlerischen Qualität, sondern auch der menschlichen und wie man miteinander zurechtkommt und wie authentisch quasi der Ansatz ist in dem Handeln des Künstlers. Also wie ernst ist es dem mit seinem Anliegen?
Er habe, sagt Johann König, nach der Schule überhaupt keine Galerie machen wollen. Aber Kunstgeschichte zu studieren sei eben schwierig, ohne Sehkraft. Alles sei visuell ausgerichtet. Er habe Künstlern helfen wollen. Er habe gemerkt, dass er selbst kein Künstler sein könne. Da habe ihm das Talent gefehlt. Aber er habe Künstler begleiten, Grundlagen schaffen, Künstlerisches ermöglichen wollen.
Der Schritt, die Galerie zu eröffnen, war, weil was anderes hätte ich nicht machen können. Ich konnte ja eben kaum was sehen.
Alle hätten gesagt, das sei ein Riesenfehler, diese Galerie in Berlin. Er übernehme sich. Er hätte das nicht gelernt. Wenn er zurückblicke, verstehe er selber nicht, wie er das habe machen können. Er wäre wie einer gewesen, der geköpft sei, aber trotzdem noch durch den Raum laufe.
Es gab bestimmt viel Häme und Skepsis und was weiß ich was, aber...
Er habe das gemacht mit dem großen Risiko, dass man scheitern könne. Vor allem mit der Angst, dass man nicht ernst genommen werde, weil man ja nicht sehen könne. Aber er habe keine Angst vor dem Scheitern, weil Scheitern ganz nah am Erfolg sei. Das eine bedinge das andere und umgekehrt. Und dann habe er das aber umgekehrt und habe dieses Thema des Nichtsehenkönnens zum Thema der Galerie gemacht.
Ich wusste irgendwie, ich habe ein Gefühl für Positionen und auch für Menschen und auch für Potenziale, die ich meinte zu erkennen, vor allem in einem Künstler. Und habe gemerkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann macht es jemand anders. Und habe eben noch vor dem Abitur mich damit befasst, relativ für mich, ohne jetzt meine Eltern damit einzubinden, weil ich, glaube ich, auch Angst vor Widerstand hatte. Und ich hatte die Kraft, das zu machen, aber war mir nicht sicher, ob ich die Kraft habe, mich dagegen durchzusetzen, also gegen Widerstand.
1938, Paris. Ohne es mir selbst klar einzugestehen, sah ich bereits überall Nazis. Die Welt glich nun einem riesigen Topf, der von Rachsucht und Gewalttaten erhitzt wurde. Die große Einheit, in der ich bisher unerschütterlich gelebt hatte, war entzweigeschnitten. Auf der einen Seite Liebe, auf der anderen Hass. Auf der einen Angst, auf der anderen Freude. Ja, ich hatte einfach Angst. Ich erkannte, jeder von uns hatte einen doppelten oder dreifachen Boden, einen Mechanismus, sich selbst und den anderen zu täuschen. Ich lauschte den Geräuschen, die von draußen heraufdrangen. Ich tastete, ich hörte, aber ich konnte nicht mehr wie früher wahrnehmen. Ein Schleier fiel vor mein Auge. Ich war blind.
Ich konnte ja die Sachen auch so wahrnehmen, ja? Durch genaue Gespräche, indem man sich Zeit lässt, indem man sich genau mit etwas auch inhaltlich beschäftigt und nicht nur anguckt und meint zu wissen, wie es ist. Weil das Gefährliche beim Visuellen ist ja, es wirkt, es sieht oft erstmal anders aus, als es ist. Ja? Also es ist sehr einfach, visuell zu beeindrucken.
Es habe da ein wichtiges Erlebnis gegeben, sagt Johann König. Eine schöne Bestätigung für seine Entscheidung, die Galerie zu betreiben.
Da gab es mal so eine Schlüsselausstellung mit einer Arbeit. Das war eine Kugel. Wenn man reinkam, fing die an, sich in Bewegung zu setzen und zerstörte dann die ganze Galerie von Jeppe Hein. Das war auch der Künstler, der mit Auslöser war, warum ich die Galerie eröffnet habe. Und Das war ein wahnsinnig riskantes Projekt, weil es ist quasi, also eigentlich unmöglich, sowas zu verkaufen. Und ich war aber so überzeugt davon, dass das ein richtiges Projekt ist und habe eben diese Ausstellung dann auch sofort ausverkauft und habe damit dann wiederum Geld verdient, um meine Schulden zu bezahlen und dann weiterzumachen.
1941. Paris war von den Nazis besetzt. Nachbarn wurden von der Gestapo abgeholt, Bekannte verschwanden. Und ich wurde krank. Meine Krankheit war ziemlich gewöhnlich. Starke Masern. Ich scheue mich, es zu sagen, und trotzdem glaube ich es. Schon im ersten Fieber schien es mir klar, dass ich meinen Körper von einem Gift reinigte. Das Gift war sowohl moralischer als auch physischer Natur. Auf dem Höhepunkt wurde ich von Schüttelfrost gepackt. Aber seltsamerweise verlor ich nicht meinen klaren Kopf. Es war keine Mikrobe, kein Virus, der in mich eingedrungen war. Es war ein Entschluss. Die Masern katalysierten in mir einen ganzen Packen Ängste und Wünsche und Entrüstung, die mich seit Wochen mit ihrer Faust umklammert hielten und deren Griff ich niemals hätte allein lockern können. Meine Krankheit war die Besetzung.
Und diese Besetzung war nahezu unsichtbar, schwer zu durchschauen.
Meine Schläfen klopften geradezu, wenn ich ringsum mein Land passiv wahrnahm. All die Leute, die nichts sagten, nichts taten, warteten. Worauf?
Den Nazis war es meisterhaft geglückt, sich auf eine ganz neue Art in den Körper Europas einzuschleichen. Sie hielten sich in strenger Ordnung, bewahrten korrekte Haltung, wenigstens in Frankreich. Sie beraubten das Land, aber sie sprachen kaum darüber. Sie begnügten sich damit, Requisitionsbefehle zu unterzeichnen. Hinter allem stand eine fixe Idee: Europa zu einem Nazistaat zu machen, all das, was nicht deutsch war, zu töten oder sich zu unterwerfen. Und diese fixe Idee besaß einen erschreckend reibungslosen Verwaltungsapparat.
Mir lagen diese Worte, diese Erkenntnisse in der Kehle, sie reichten bis in meine Arme und meine Hände, und da brach der Redeschwall aus mir heraus, dass wir die Besetzung nicht länger dulden dürften. Meine Freunde fielen mir um den Hals, was wir sonst nie taten. Alle haben wir das von dir erwartet. Und ich sah mich, den Blinden, noch nicht ganz 17-Jährigen, plötzlich vor die Aufgabe gestellt, auf der Stelle eine Widerstandsorganisation aus dem Boden zu stampfen. Ich nannte sie Volontaire de la Liberté.
Das habe ich schon sehr schnell gemerkt, dass sozusagen durch dieses Nicht-Sehen-Können, man hat einfach unheimlich viel Potenzial im Kopf und in der Intuition und im Geist und so, Dinge zu verarbeiten und zu betrachten und zu beleuchten innerlich, weil diese ganze Ablenkung nicht da ist. Die Intensität von vielen Dingen sehr viel höher ist.
Man sei, sagt Johann König, irrsinnig konzentriert. Und das Erinnerungsvermögen sei sensationell.
Mein Gedächtnis ist schon phänomenal ohne Sinn- und Verstandswertung. Aber ich glaube, dass der Lösserand, wollen wir es zumindest hoffen, dass er ohne Unfall auch in die Resistance eingetreten wäre.
In den ersten Monaten war ich allein mit der Auswahl der Gruppenmitglieder betraut.
Welches Bild konnten sich die Neuankömmlinge wohl von dem geheimnisvollen jungen Mann machen, der ich war? Der Besucher wusste von mir nur eines: Er ist blind. Hatte er die Klingelvorschrift korrekt beachtet, folgte er mir einen dunklen Gang entlang. Ich vergaß fast immer, das Licht anzudrehen. Zwei Türen schlossen sich nacheinander hinter ihm. Schließlich sah er sich in ein enges Zimmer geführt. Ein Fenster zum Hof, ein Bett, ein Sessel für ihn, ein Stuhl für mich. Ein großer Stapel von Breibüchern, der sich an der Wand heraufzog. Vor sich hatte er einen Jungen, dessen Jugend eine kurze, ständig rauchende Pfeife nur schlecht verbergen konnte. Doch dieser Junge sprach mit einer Lebhaftigkeit und Sicherheit, auf die er nicht gefasst war. Mit der Sicherheit eines Erwachsenen und der Begeisterung eines Kindes oder so ähnlich. Auf jeden Fall war es eine Mischung aus Rätselhaftigkeit und Offenheit, die zu vertraulichen Mitteilungen ermutigte.
Ich arbeitete mit all meinen Instinkten.
Wenn ich Herzen und Gewissen erforschen konnte, und daran hatte ich keinen Zweifel, so deshalb, weil ich blind war. Aus keinem anderen Grund.
Wo war ich stehen geblieben? Dieser skurrile, lächerliche Sparmensch nun zeigte als Sammler alter Grafiken eine ganz ungewöhnliche Klugheit, vorzügliche Kenntnis und feinsten Geschmack. Als ich mir so langsam seine Bestellungen aus beinahe 60 Jahren zusammenlegte, deren erste noch auf Silbergroschen lautete, wurde ich gewahr, dass sich dieser kleine Provinzmensch ganz im Stillen eine Kupferstichsammlung zusammengetragen haben musste, die wohl neben den lärmend genannten der neuen Reichen in höchsten Ehren bestehen konnte. Denn schon was er bei uns allein in kleinen Mark- und Pfennigbeträgen im Laufe eines halben Jahrhunderts erstanden hatte, stellte heute einen erstaunlichen Wert dar.
Ich wurde nahezu unfehlbar. Sie sagten es mir, die Kameraden des Zentralkomitees und all die anderen in der Bewegung, die einen halb ironisch verlegen, die anderen mit heiligem Ernst. Sie lebten in der Vorstellung, dass ich sie habe, die Gabe, durch die äußere Schicht der Menschen hindurchzublicken, und ich enttäuschte sie nicht. Ein besonders eifriger, engagierter Junge erregte das Misstrauen der Gruppe.
Jener Nivelle war für mich ein Unbekannter, und ich verließ mich keineswegs auf die Befürchtungen der anderen. Als er aber eintrat und ein sehr freundliches »Guten Tag« ertönen ließ, war die Diagnose mühelos gestellt. Diesen Menschen fallen lassen, so schnell wie möglich sich von ihm lösen. Seine warme Stimme, seine wohl abgerundeten Sätze gaben ihm das Gesicht, das ich zuerst gesehen hatte. Aber unter diesem Gesicht kam sofort ein anderes zum Vorschein. Bald zog es sich zurück, zog sich zusammen, bald kam es wieder, ohne sein Zutun, hervor. Das sah aus wie eine Aufblähung. Dieser Mensch hatte Blasen in der Stimme. Ich war in Tiefen getaucht. Ich hatte in mir eine geheime Kammer. Wenn ich auf die gute Idee kam, dorthin hinabzusteigen, wurden alle Dinge einfach und klar. Vor allem von den Menschen war hier alle Tünche abgewaschen. In einem sanften Wort konnte ich eine Drohung hören. In einem prahlerischen Ausspruch die Angst. Und dieser Ort der Klarheit, es ist seltsam, war nichts anderes als jener innere Raum, der mir vertraut ist, seitdem ich mit 8 Jahren blind geworden bin. Ich habe niemals genau erfahren, welches Unglück uns meine Intuition erspart hatte. Doch einige Monate später wurde der verdächtige Nivelle unter den Mitgliedern des Ordnungsdienstes der Nationalen Volksbewegung während einer Tagung über die Zusammenarbeit mit Deutschland gesehen. Er trug das Parteiabzeichen und brüllte mit anderen »Heil Hitler!«
Das hoffen wir natürlich von uns allen, ne? Dass wenn wir in dieser Situation gewesen wären, dass wir in Widerstand gehen würden. Das wissen wir natürlich nicht.
Das könne er, sagt Johann König, nicht bieten, eine derart mutige Protesthaltung. Aber ihm sei sehr wichtig, auch etwas zu bewegen. Er wolle Vermittlungsarbeit für die Gesellschaft leisten. Mit seiner Galerie, mit seinen Künstlern, die die klassischen Medien wie Malerei und Fotografie verlassen.
Wir zeigen ja auch Kunst, zeitgenössische Kunst von jungen Künstlern, die ausloten, was ist noch möglich, was sind die nächsten Ansätze, die man machen kann, was passiert aktuell. Überhaupt ganz viel in der Galerie hat mit Wahrnehmung zu tun. Also die Arbeiten von Jeppe Hein, von Katharina Grosse, von David Zinki, also viele von den künstlerischen Positionen, die muss man räumlich erfahren, also ganzheitlich erfahren. Die kann man nicht nur sehen, sondern die spürt man, die riecht man. Die Arbeiten von Michael Salzdorfer, Arbeiten, die alle Sinne in Anspruch nehmen.
Er könne nicht mehr sagen, ob sein Interesse an inhaltlichen Positionen und einer konzeptuellen, gesellschaftskritischen Herangehensweise, wie wir leben und wie wir leben wollen und wie unsere Umwelt aussehe, er wisse nicht, ob dieses Interesse daher komme, dass er jetzt nicht so visuell geprägt sei.
Das ist das, was mich in der Kunst überhaupt interessiert. Der Marcel Duchamp hat mal gesagt, dass ihn Kunst interessiert, nur die postretinale Kunst. Also nicht Monet, Manet, das, was wir sehen, die Abbildung von Eindrücken, sondern das, was nach der Retina im Kopf passiert. Also was passiert mit uns, wenn wir so einem Flaschentrockner von Duchamp begegnen? Was macht das mit mir? Was stellt das für Fragen für mein Leben, für meinen Umgang mit der Welt und sowas, ja? Und in dieser Tradition verstehe ich meine Arbeit. So.
Die Hauptwaffe der Widerstandsbewegung, in deren Führungsgremium ich mitarbeitete, war eine Zeitung. Die Défense de la France war eine echte Zeitung, gedruckt. Im Jahre 1943 ein sehr kostbares Objekt. Jede Zeile enthielt den möglichen Tod all jener, die sie geschrieben oder ausgearbeitet, gedruckt, transportiert, verteilt oder kommentiert hatten. An jeder Seite klebte Blut, und das im wahrsten Sinn des Wortes. In 2 Monaten wuchs die Belegschaft, die für die Verteilung der Zeitung zuständig war, von 600 auf ungefähr 5000 Mitglieder an. Mein Gefühl für Verräter sollte mehr denn je auf die Probe gestellt werden. Er hieß Elio. Er war von einem Gruppenchef an der medizinischen Fakultät geschickt worden, was für uns eine erstklassige Empfehlung war. Allein, er hatte gleich zu Beginn einen Fehler begangen. Er hatte sich von sich aus in meiner Wohnung gemeldet, ohne ausdrücklich dorthin bestellt worden zu sein. Ich versetzte sogleich alle meine Sinne in Bereitschaft. Doch da ging etwas Ungewöhnliches vor sich. Dieser Mensch brachte meinen Mechanismus in Verwirrung. Meine innere Nadel schlug nach allen Richtungen aus und kam weder auf Ja noch auf Nein zur Ruhe. Elio sprach tief, sehr tief. Mit seiner Stimme war es wie mit seiner Hand. Ihr fehlte die Klarheit. Sie machte keinen ehrlichen Eindruck. Die Sondernummer der Zeitung zum 14. Juli 1943 hatte eine Auflage von 250.000 Exemplaren erreicht. Und die Gefahr wuchs. Meine Verhaftung durch die Gestapo erfolgte kurz darauf. Das Einzige, was sie mich fragten, war, und zwar alle, etwa 10 brummige, aber ruhige Deutsche, oft 2-mal nacheinander, ob ich wirklich der Blinde sei. Ich war so peinlich genau verraten worden und dies wurde mir so rasch, Detail für Detail eröffnet, dass ich keine Zeit hatte, mich zu entrüsten, keine Zeit zu leiden. Wichtig allein war jetzt, in meinem Gedächtnis all das festzuhalten, was sie wussten. Indem sie diesen Bericht ausführlich preisgaben, hatten sie einen Riesenfehler gemacht. Sie hatten mich zum Herrn des Spieles, eines Spieles gemacht. Sie konnten bei diesem Spiel auf mich rechnen. Mein Gehirn produzierte seit 5 Stunden Lügen. 20 in der Minute. Es war Elio gewesen. Ich wusste es. Ich hatte in der Erinnerung die schwarze Schranke gesehen, diese Art Vorahnung, auf die ich mich nicht hatte verlassen wollen, als Elio mich das erste Mal aufsuchte. Und dieses erste Mal war der 1. Mai, der erste Tag des Berichts.
Das Besondere sei, sagt Johann König, und das könne er auch ganz ungeschmälert sagen, das Erstaunliche sei, dass er das geschafft habe, diese Galerie aufzubauen, vor diesem Hintergrund.
Aber wichtig war eher auch dieses Ding zu finden, zu sagen, okay, das ist das, was mich interessiert.
Aber man sei ja auch nie allein. Es gäbe ja immer Leute, die einen unterstützten. Andererseits sei man doch allein, in der Entscheidung, Mut zu zeigen, sich etwas zu trauen.
Ich glaube, dass es eher ganz gut zeigt, wie weit gefächert und wie groß das Potenzial von Kunst ist. Ich bin da irgendwie sehr viel pragmatischer immer gewesen.
180 Tage in der Einzelzelle in Fresnes. Ich bin anämisch geworden. Ich kann nicht mehr gerade auf den Beinen stehen. Namen zirkulieren. Neuengamme, Mauthausen, Buchenwald, Dora, Oranienburg, Natzweiler. Und dann plötzlich die Gewissheit, dies ist die letzte Nacht vor der großen Reise. Ins Konzentrationslager Buchenwald. Der Invalidenblock war eine Baracke wie die anderen. Der einzige Unterschied, man hatte hier statt 300 Menschen 1500 zusammengepfercht. Und man hatte hier die Lebensmittelrationen halbiert. Erstaunlich war nicht mehr an einen Toten, sondern an einen Lebendigen zu stoßen. und die Gefahr ging von den Lebenden aus. Ich ging nicht mehr, ich kroch umher, bei Tag und bei Nacht. Ich bohrte mir ein Loch in die Masse. Meine Hände wanderten von dem Stumpf eines Gliedes zu einer Leiche, von einer Leiche zu einer Körperwunde. Ich hörte nichts mehr, so laut war das Stöhnen ringsumher. Gegen Ende des Monats wurde es plötzlich zu viel für mich. Ich wurde krank, schwer krank. An dem Tag, als man mich aufgab und wegbrachte, ohne Behandlung, ohne Medikamente, hatte ich Rippenfellentzündung und über 41 Grad Fieber. Aber ich war nicht im Delirium. Ich hatte einen klaren Kopf und sagte immer wieder, man brauche sich keine Sorgen, um mich zu machen. Die Krankheit hatte mich von der Angst befreit. Ich möchte sagen, ohne sie wäre ich nicht am Leben geblieben. Ich war, kaum dass sie begonnen hatte, in eine andere Welt getreten. Ja, bei Bewusstsein. Ich redete keinen Unsinn. Ich behielt immer meinen ruhigen, klaren Kopf. Ruhiger denn je. Eben das war das Wunder. Ich sah, wie ein Organ meines Körpers nach dem anderen abschaltete oder die Kontrolle verlor. Was ich hier sah, ich wusste genau, was das war. Mein Körper schickte sich an, diese Welt zu verlassen. Aber das Leben, erstaunlicherweise, hatte das Leben ganz und gar von mir Besitz ergriffen. Ich hatte noch nie so intensiv gelebt. Das Leben war Substanz in mir geworden. Sie kam wie eine hell schimmernde Welle, wie eine Liebkosung von Licht auf mich zu. Ich konnte sie jenseits meiner Augen und meiner Stirn, jenseits meines Kopfes wahrnehmen. Sie berührte mich. Ich ließ mich auf ihr treiben. Diesen himmlischen Fluss erkannte ich übrigens gut wieder. Er war bereits einmal zu mir gekommen, gleich nach meinem Unfall, als ich gemerkt hatte, dass ich blind war. Es war dasselbe. Dieses Phänomen, sei es Liebe, sei es Gott, sei es Freude, das mein Leben schützte. Ich lebte noch 11 Monate im Konzentrationslager Buchenwald, in größter Not wie von einer Hand getragen. Und wieder wurde ich, der Blinde, eine Art Anführer, durch meine geistige Konzentration. Ich bekam die Aufgabe, die Kriegsnachrichten für die Mitgefangenen zu übersetzen, zu entschlüsseln und zu verbreiten. Ich führte eine Dolmetschertruppe an. Ich konnte ihnen zu zeigen versuchen, wie man am Leben bleibt. Ich hatte in mir eine solche Fülle an Licht und Freude, dass davon auf sie überfloss. Man bestahl mich nie mehr. Man weckte mich oft in der Nacht, damit ich einen anderen tröste. Ich wurde der blinde Franzose, der Mann, der nicht gestorben war. Hunderte von Menschen vertrauten sich mir an. Ich bemühte mich, sie alle zu verstehen. So habe ich gelebt. So habe ich überlebt.
Ich glaube nicht, dass das ein Übermensch ist. Ich glaube, der hat das potenziert. Der Körper und der Geist gleicht es aus durch eine andere Präzision in anderen Bereichen. Also ich will die Leistung gar nicht schmälern. Ne? Das ist außerordentlich. Es ist bemerkenswert und es ist erstaunlich, was da möglich ist. Und drin ist ein Potenzial, was man auch nicht glauben würde. Aber es bleibt Mangel. Blinde sind keine besseren Menschen.
Von den 2000 Franzosen, die mit mir Ende Januar 1944 nach Buchenwald kamen, überlebten ungefähr 30. Nach dem Krieg durchgeführten Zählungen zufolge starben während der 15 Monate meines Aufenthaltes im Lager Buchenwald selbst und bei den Kommandos, die ihm direkt unterstellt waren, 380.000 Menschen. Aus der Défense de la France wurde François, die bedeutendste Tageszeitung von Paris.
Auch wenn ich nicht so ein sentimentaler Typ bin, aber das stimmt natürlich mit dieser Parallele, mit der Liebe. Ja? Also Kraft, Liebe erzeugt eben Übermenschliches.
Nun, seit dem Krieg war keine Bestellung mehr von diesem Sammler gekommen. Ich jedoch, wiederum zu vertraut mit allen Vorgängen im Kunsthandel, als dass mir die Versteigerung oder der geschlossene Verkauf eines solchen Stapels hätte entgehen können, so musste dieser sonderbare Mann wohl noch am Leben oder die Sammlung in den Händen seiner Erben sein.
Diese Parallelität, so wie Le Saurin das meint, mir war diese Gefühlsduseligkeit ein bisschen zu viel. Ich finde diese Geschichte von Stefan Zweig viel interessanter.
Die Sache interessierte mich. Und ich fuhr sofort am nächsten Tage, gestern Abend, direkt drauf los, geradewegs in eine der unmöglichsten Provinzstädte.
Es geht um Kunsthandel. Und zwar, ich meine, nach dem Zweiten Weltkrieg. Ein junger Mann, der das Geschäft von seinem Vater geerbt hat, geht die ganzen Karteien durch, um zu gucken, es gibt keine Ware. Die handeln mit Drucken und so. Und er kommt an nichts, weil es gibt keine Produktion im Moment und keinen Innen- und Außenhandel und so. Und er hat kein Material, womit er arbeiten kann. Es gibt aber viel Nachfrage, weil unsichere wirtschaftliche Zeiten da sind und die Leute wollen Kunst kaufen, um das Geld so, also wie jetzt quasi. Und dieser junge Mann, der geht dann die Adresskartei seines Vaters durch und guckt, welche Kunden gibt es denn, von denen man was kaufen kann. Und dann findet er einen, der die letzten Jahre bei seinem Vater in dieser Handlung eben immer wieder fantastische Drucke gekauft hat. Also wahnsinnig früh zu ganz kleinen Beträgen und er denkt sich, das gibt's ja gar nicht, ein Schatz nach dem anderen. Und das ist dann irgendwo außerhalb von Berlin und dann denkt er sich, da muss er mal gucken und fährt dahin. Dann öffnet ihm eine Frau und sagt, guten Tag, ich bin zufällig hier. Stimmt natürlich nicht, der wollte eben quasi Kaltakquise betreiben, Kundenbesuch machen.
Leise hörte ich sie flüstern. Dann plötzlich eine laute, polternde Männerstimme. Ah, ein Herr aus Berlin, soll nur kommen, freue mich sehr.
Dann lernt er dann den erblindeten Sammler kennen, der eben im Krieg sich eine Erblindung zugezogen hat und der ihm dann ganz stolz seine Drucksammlung zeigt in der Mappe.
So, und jetzt wollen wir gleich anfangen. Es ist viel zu sehen.
Indem er über jedes einzelne Blatt streicht.
Und nun entnahm er mit jener zärtlichen Vorsicht, wie man sonst etwas Zerbrechliches berührt, mit ganz behutsam anfassenden, schonenden Fingerspitzen der Mappe ein Passepartout, in dem ein leeres, vergilbtes Papierblatt eingerahmt lag, und hielt den wertlosen Wisch begeistert vor sich hin.
Hier ist ein Rembrandt und hier ein Dürer. Der junge Mann sieht aber, die Mappe ist leer. Und dann bittet ihn die Frau in die Küche und sagt ihm, ja, also es wäre nicht anders gegangen. Sie hätten eben nur noch Wassersuppe essen können und so. Und er dürfte das auf gar keinen Fall erfahren, dass sie das alles sukzessive eben verkaufen mussten. Und daraus entsteht dann so ein Dialog. Er kommt dann immer wieder und die unterhalten sich. Und der Mann, der eben nicht mehr sehen kann, hat diese Leidenschaft aber an seiner Druckgrafiksammlung überhaupt nicht verloren. Und hat dann eben regen Austausch.
Und in seine Augen, die starren mit ihren toten Sternen, kam mit einem Mal, schuf dies der Reflex des Papiers oder ein Glanz von innen her, eine spiegelnde Helligkeit, ein wissendes Licht.
Und dieser Händler entdeckt an diesem blinden Sammler wieder sozusagen seine Leidenschaft für die Sache selber und nicht nur dafür, dass er sozusagen Sachen verkauft. Und das finde ich total phänomenal. Diese Diskrepanz, obwohl man es sieht, verliert man manchmal das Ziel. Und der andere hängt da irgendwie dran und das gibt schon gar nicht mehr. Und trotzdem hat er den viel besseren Blick.
Richtungswechsel. Über die Facetten der Wahrnehmung. Von Elke Pressler. Mit Auszügen aus der Autobiografie »Das wiedergefundene Licht« von Jacques Lusseron und aus der Novelle »Die unsichtbare Sammlung« von Stefan Zweig.
Jacques Lusseron arbeitete nach seiner Befreiung als Schriftsteller und Dozent, zuletzt als Literaturprofessor in den USA. Er stirbt am 27. Juli 1971 bei einem Autounfall in der Nähe seines Heimatdorfs Juvardet.
Es sprachen Bernhard Schütz, Philipp Scheppmann, Hendrik Stickern, Sigrid Buchholder und Matthias Lühn. Technische Realisation Michael Morawitz und Katrin Fidorra. Regie Elke Pressler. Redaktion Sabine Küchler. Produktion Deutschlandfunk 2013. Thank you.